Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 55 angelangt und nehmen auf am Donnerstag, dem 26. Juni um 21 Uhr abends. Es ist warm draußen und wir freuen uns auf eine spannende Sendung mit euch. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren beiden Partnern Upscale.ch und Omnium. Guy, was sind heute die Themen?
Heute diskutieren wir in den News über die 2025 Förderrunde der Klimastiftung Schweiz, dann den neuen Twist der Übernahme vom Johnny Ives Startup durch OpenAI und das A16Z Investment in Cluely. Als Schwerpunktthema haben wir The Race of Defense Tech auf dem Programm und dann beleuchten wir die Crowdfunding-Runde der Bakery Bakery, die aktuell bei Omnium aufgeschaltet ist. Da haben wir Kevin Schmidt zu Gast. Und zum Schluss machen wir einen Deep Dive in die Series A2 von Omni.
Sehr gut. Wieder ein vollgepacktes Thema für eine Stunde, beziehungsweise Ziel ist immer 50 Minuten. Mal schauen, ob es klappt. Starten wir direkt zu den News der Woche. Thema Nummer 1, die Klimastiftung Schweiz hat in ihrer ersten Förderrunde des Jahres 25 insgesamt 1,4 Millionen Schweizer Franken vergeben an 11 besonders klimawirksame Innovationen aus der Schweiz und Liechtenstein. Nach Angaben der Stiftung steigt der Zuspruch weiter und es war laut Stiftungsgremien keine leichte Entscheidung, denn die Qualität der eingereichten Projekte war laut mehreren Quellen beeindruckend, habe ich auch direkt aus erster Hand gehört. Zu den unterstützten Lösungen zählen Technologien wie, ich muss das kurz ablesen, klimaneutrale Kompression zur Reduzierung von Industrie, Druckluftverlusten, also Firma Novaris zum Beispiel. Dann haben wir Lachgaseliminierung in Abwasseranlagen, das ist der Bituga GmbH. Oder eine Laserschädlingsbekämpfung für die Landwirtschaft, Pantec Biosolution. Oder vorgefertigte Leichtbauplatten für energetische Gebäudesanierung, die Aeroskin Tech aus Zürich. Die Klimastiftung besteht seit 2008 und hat seither über 40 Millionen Schweizer Franken, das ist doch beachtlich, in mehr als 200 Innovationen investiert, mit nachweislichem Effekt, nämlich 40% der geförderten Projekte sind inzwischen auf dem Markt etabliert. Guy, welche der geförderten Projekte findest du besonders zukunftsträchtig und warum könnte etwa die Lachgaseliminierung oder die Laserschädlingsbekämpfung ein Gamechanger sein für Schweizer Industrie und Umwelt?
Ja, das ist natürlich eine super Frage. Ich habe mir die 11 Projekte natürlich angeschaut und ja, ich finde eine der gekühlten Ideen besonders spannend. Die ist Ionic Wind. Die haben ein System entwickelt, das Lüfter vom PC oder eben generell von Computern in Datenzentren ersetzen soll. Viel energieeffizienter und ruhiger und in dem Sinne ein komplett neuer Ansatz zur Kühlung. Eine echte Innovation. Also man hat dann nicht mehr das Gebläse unten aus dem Laptop, sondern es einfach die Luft wird relativ gleichmäßig rausgepusht. Ich habe den Pitch vom Gründer Donato Ribometto am Devigier-Preis gehört und das Startup eigentlich auch schon bei den Startup Nights in Winterthur im letzten Winter gehört. Die haben da enorme Fortschritte gemacht. Für mich ist das einfach eine echte Deep Tech Innovation, aber sind noch weit weg von der Marktreife. Und ihnen helfen die Fördergelder jetzt sicher ein bisschen weiterzukommen. Ja, und vielleicht zu den beiden anderen Cases, die du erwähnt hast, Lachgaseliminierung im Abwasser. Das klingt ja mal irgendwie witzig, aber Lachgas, N2O, für alle, die irgendwas chemisch auf dem Hut haben, das kennt ihr vielleicht vom Zahnarzt oder aus der Medizin. Das macht einem so ein bisschen, ja, bandeutsch gesagt, Plam. Man kann es auch als in recreational use verwenden. Aber das Gas ist rund 300 Mal klimaschädlicher als CO2, fällt aber in vielen Kläranlagen als unerwünschtes Nebenprodukt an. Und wenn das natürlich kosteneffizient eliminiert werden kann, dann ist es natürlich sehr positiv für die Klimabilanz von Gemeinden und Städten.
Absolut. Ich meine, Die Klimastiftung Schweiz zeigt Wirkung, wir haben das gehört in der Einführung. Wie wichtig ist solch ein Engagement für die Cleantech-Startup-Szene in der Schweiz? Was können wir daraus für zukünftige Förderstrategien lernen?
Ja, ich meine, dass hier jetzt eine Marktetablierung von 40% von den Startups erreicht wurde, das muss man sagen, das ist extrem stark. Gerade wenn man berücksichtigt, dass in Cleantech die Zyklen oft sehr lange sind. Und da haben sie ein gutes Tool entwickelt. Und dann die Frage, was es für zukünftige Förderstrategien bringt und was wir daraus lernen können. Ich finde es ganz wichtig, dass man dabei immer drauf schaut, bei neuen Initiativen, wo hat es aktuell Funding Gaps und auf diese abzielt. Und da hat die Klimastiftung im 2008 anscheinend wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das muss man immer so machen. Heute würden sie vielleicht das ein bisschen anders machen, weiß man aber noch nicht. Und vielleicht aktuell wäre eine Idee, wie das Israel macht, dass wir quasi Post-Seed-Kapital mit einem Innovationsfonds matchen, damit das Tal der Tränen oder Tal des Todes viel interessanter wird für Investoren.
Mhm. Gut, kommen wir zur zweiten News. Guy, du erinnerst dich an unsere News, als die New York Times am 21. Mai berichtete, OpenAI und Design-Ikone Johnny Ive hätten sich über seine Firma Lawform zu einer neuen KI-Hardware-Company zusammengetan. Das Projekt sollte ein spezielles Gerät für KI-Modelle werden, quasi ein iPhone für KI. Nun hat OpenAI laut The Information alle Spuren dieses Deals aus den Registern entfernen lassen. Domains sind offline, HR-Einträge gelöscht, E-Mail-Adressen abgeschaltet. Ein klarer Stealth-Mode und noch mehr Fragen als vorher. War das alles nur ein zu frühes Leak oder signalisiert das eine bewusste Trennung von OpenAIs gemeinnütziger Mission hin zu einem streng kommerziellen Spin-off? Und was bedeutet das für den europäischen KI-Hardware-Raum, wenn zwei so große Namen ihre Zusammenarbeit unter Verschluss halten? Guy, was denkst du? Handelt es sich bei der Löschung um ein normales Stealth-Mode oder einen strategischen Cut vielleicht sogar?
Ja, ich meine, die äußeren Anzeichen, gelöschte Domains, abgeschaltete E-Mails, keine Handel-Eintragsregistrierungen mehr, das wirkt wirklich wie ein klassischer Stealth-Modus. Aber wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann kann man schon, hat die FT kürzlich oder letzte Woche gerade enthüllt, es ist nicht nur eine reine Geheimhaltung, es war nicht eine strategische Planung, sondern ja, diese Löschungen und dieser Stealth-Modus, das erfolgte auf gerichtliche Anordnung. Denn es gibt ein Startup, das heißt sehr ähnlich und macht etwas sehr Ähnliches wie die IO von Johnny Ives. Das Startup heißt IYO, also es hat noch ein Y dazwischen, von Jason Rugolo. Und der hat gesagt, wegen mutmaßlicher Markenrechtsverletzung und Corporate Aggression müsse nun OpenAI alle Kommunikation zu dieser Übernahme vom Netz nehmen. Und da hat ihm ein Richter entsprechend zugesagt.
Ja, bleibt spannend. Ich fand es irgendwie ein bisschen hauruck. Übungsmäßig, wenn zwei so große Persönlichkeiten sowas ankündigen und offenbar haben sie Hausaufgaben nicht wirklich gemacht. Also es tut gut zu beobachten, dass das nicht nur uns passiert oder Gründern passiert, die anfangen, sondern eben auch Profis. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Da haben wir ja kürzlich auch in der Schweiz wieder gesehen, dass da manchmal Dinge angekündigt werden und dann rasch wieder vom Netz genommen werden.
Genau, absolut. Gut, es ist wieder AI-Zeit bei uns, wie ihr merkt, und diesmal mit einem ungewöhnlichen Twist. Laut Bloomberg und Business Insider hat Andreessen Horowitz gerade eine 15 Millionen Dollar Runde für das Startup Cluely angeführt. Das hat hier niemand so richtig mitbekommen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wer ist Cluely? Das Startup hat es sich zur Mission gemacht, euch bei irgendetwas zu betrügen, im wörtlichen Sinn. Der Slogan Cheat at Everything. Die App läuft unbemerkt im Hintergrund, versucht eure Bildschirminhalte und Audios zu analysieren und liefert kontextuelle Antworten, zum Beispiel in Meetings, Vorstellungsgesprächen oder in Sales Pitches. Im Zentrum steht Gründer und CEO Jungin Roy Lee, der an der Columbia verbannt wurde, nachdem er ein frühes Interview-Cheat-Tool entwickelt hatte. Andreessen Horowitz bezeichnet das Team als visionär und furchtlos, betont die virale Growth-Strategy und will nun eine Milliarde Views erreichen, zusammen mit dem Team, mit Fokus auf Influencer statt eben nur klassischem Marketing. Das wirft natürlich Fragen zur Ethik auf. Unterstützen wir hier produktive Arbeitsunterstützung oder fördern wir eine Kultur der Abkürzungen, der Shortcuts und Täuschungen? Und was sagt es aus, dass ein führender VC wie Andreessen Horowitz dieses Cheating-Narrativ offiziell supportet? Ja, Guy, wie bewertest du das Investment von Andreessen in Cluely? Ist das ein cleverer Schachzug zum Einsatz von AI-Assistenz oder ein problematischer Schritt in Richtung Betrug à la carte?
Ja, ich meine, das hätte ja kein anderer VC sein können, der so ein Investment macht als A16Z. Sie sind ja bekannt, dass sie kontroverse Leute backen. Ich meine, sie haben jetzt auch wieder einen Double Down auf Flow gemacht, das neue Venture von Adam Newman nach dem WeWork-Fame, den er da gehabt hat. Und ja, das Thema Cheated Everything, das finde ich doch ja, hoch ambivalent. Ich meine, sie nutzen Technologie auf eine brillante Weise, aber am Schluss ja, helfen sie einfach dem Nutzer, ja, sein Gegenüber zu täuschen. Und ja, das finde ich jetzt eigentlich doch nicht wirklich eine super Anwendung von KI. Und dementsprechend ja, bin ich da sehr kritisch diesem Investment gegenüber gesinnt.
Ja, erleben wir jetzt wieder die Renaissance von Shortcuts. Das war schon mal ein bisschen im Trend. Ich kann mich erinnern, so vor 10, 15 Jahren, als die Founder-Macht so richtig groß war, hat sich da ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Denkst du, das kommt wieder zurück?
Ja, ich meine, sieht man ja solche Tools, die werden sicher genutzt und ich meine, die haben auch brutal viele Views und Nutzer in kürzester Zeit gewinnen können. Ich meine, das gesprochene Ziel vom Gründerteam ist, dass sie so schnell wie möglich eine Milliarde Nutzer haben. 50% werden sie lieben, 50% werden sie hassen. Und ja, ich denke schon, dass da viele Leute denken, hey, ich kann mir da noch einen Shortcut machen. KI hilft ja schon jetzt überall, alle brauchen es. Und wieso soll ich es jetzt so nicht brauchen? Also ja, doch nicht nur positive Views von KI.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Es ist eine der auffälligsten Kehrtwenden in der europäischen Startup-Welt der letzten Jahre. Defense Tech ist back und plötzlich wieder investierfähig. Lange galt es als moralisch fragwürdig, in Technologien zu investieren, die militärisch genutzt werden können. In vielen europäischen VC-Fonds war Dual Use ein Ausschlusskriterium, unabhängig davon, wie innovativ oder sicherheitsrelevant die Technologie war. Doch die Realität hat dieses Denken überholt. Der russische Angriff auf die Ukraine, Cyberattacken aus dem Iran oder China und nicht zuletzt die massive Unsicherheit rund um eine mögliche Rückkehr von Trump. All das hat den Druck auf Europa erhöht, seine Verteidigungsfähigkeit selbst in die Hand zu nehmen. Und dabei spielen Startups eben eine sehr wichtige Rolle. Mitten in dieses neue Mindset platzte im Frühjahr eine der größten europäischen Defense der Kunden aller Zeiten, Helsing. Ein Münchner KI-Unternehmen für militärische Echtzeitanalyse sammelte 600 Millionen Euro ein. Wir haben darüber berichtet, kürzlich. Und zwar Daniel Eck, der Spotify-Mitgründer, ging da mit in den Lead. Helsing liefert bereits Systeme an die Bundeswehr und andere europäische Armeen. Und diese Runde war nicht nur ein Investment, sie war ein Signal, ein Tabubruch, wie auch die Financial Times geschrieben hat. Parallel dazu formt sich auch auf staatlicher Ebene neues Kapital. Der NATO Innovation Fund mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro, unterstützt von Hommels Lakestar Fund und weiteren europäischen VCs, soll gezielt in Dual-Use-Technologien investieren, also Startups, deren Technologien sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar sind. Das ist gemeint mit Dual-Use. Und das ist aus zwei Gründen meiner Meinung nach entscheidend. Erstens, weil eben Startups oft die nötige Geschwindigkeit und Innovationskraft liefern, die klassische Rüstungskonzerne eben fehlt. Und zweitens, weil Europa damit endlich eine eigene industriepolitische Strategie entwickeln könnte, anstatt in Sicherheitsfragen wie so oft von den USA abhängig zu sein. Das heißt, die Chance liegt tatsächlich auf dem Tisch. Europa kann und muss ein eigenes Defense-Tech-Ökosystem aufbauen, mit verantwortungsvollem Kapital, klaren ethischen Leitplanken, aber auch dem Bewusstsein, dass Tech heute ein geopolitischer Hebel ist. Ja, Zeit, würde ich sagen, dass wir offen darüber sprechen, was ist vertretbar, was ist notwendig und wie sieht verantwortungsbewusstes Investieren in Sicherheit eigentlich aus. Guy, ein Bereich, der lange als toxisch galt, Defense Tech, hat sich deine Haltung dazu verändert und wenn ja, warum?
Ja, ehrlich gesagt, schon ein wenig. Ich meine, früher war Defense Tech für viele in der VC-Szene effektiv ein No-Go, moralisch aufgeladen und politisch heikel. Aber seit 2022, da hat sich die Realität ja auch für mich effektiv verändert. Ich meine, Krieg in Europa, das ist mir schon noch eingefallen. Das hätte ich nicht erträumen lassen, dass das passiert. Aktuell ist es noch weit weg von der Schweiz, aber eben, es ist in Europa. Und wir erleben gerade, wie Demokratien stark unter Druck geraten, militärisch, digital, aber auch ideologisch. Und ja, da wird natürlich dann auch über Verteidigung und Aufrüstung gesprochen und dass eben eine Notwendigkeit ist, dass wir unsere Freiheit und Stabilität sichern können. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es 3 Jahre lang Krieg benötigte und erst jetzt der Weckruf von Trump mit der Austrittsdrohung bewirkt hat, dass sich Europa wirklich bewegt. Meine Haltung ist da, Technologie ist nicht wirklich gut oder böse, es ist einfach kontextabhängig. Und die Frage ist, in wessen Händen liegt sie und zu welchem Zweck dient sie? Ich erinnere mich sehr gut an einige Startups, die wir im 2020 und 2021 angeschaut haben. Du erinnerst dich vielleicht noch an Dependent zum Beispiel, die haben so eine Drohnen-Akkutauschstation aufgebaut. Die haben damals keine Finanzierung von irgendeinem VC gefunden, weil sie als Dual-Use abgestempelt wurden, weil sie ja für Grenzübergänge genutzt hätten werden können. Und eine andere Firma, die wir jetzt hier nicht nennen dürfen, die mussten sogar ein Wandeldarlehen von der ZKB wegen potenziellen Defense-Anwendungen zurückzahlen. Und genau diese Firmen, die können heute Runden schneller füllen als andere, die Runden closen können.
Ja, schön gesagt. Ich habe es erwähnt, Helsing hat kürzlich 600 Millionen Euro eingesammelt. Ein klares Zeichen für ein Umdenken in Europa. Was macht Helsing richtig und was lernen wir daraus über das neue Selbstverständnis europäischer Defense-Startups?
Ja, ich würde es jetzt mal auf 3 Dinge herunterbrechen. Ich meine, erstens, sie sind technologisch einfach in der Spitzenklasse. Sie haben eine fortschrittliche KI-Software-Plattform entwickelt und auch Hardware. Sie arbeiten an autonomen Systemen, die in der Lage sind, komplexe Aufgaben wie Zielerkennung und Engagement, also Zielengagement in Umgebungen mit gestörten Signalen auszuführen. Das ist schon absolute Hightech und das ist eben ohne dann Personen in Gefahr zu bringen, also alles autonom oder remote. Dann zweitens haben sie es geschafft, politische Anschlussfähigkeit zu zeigen. Sie positionieren sich klar als prodemokratischer Verteidigungsakteur. Und du hast ja schon auf viele Kunden, bist du schon eingegangen, sie haben die Deutschland als Kunden und doch ja, geschafft, da in gute Auftragsbücher zu kommen. Und drittens würde ich jetzt schon noch sagen, ein Soft-Faktor nehmen, was Helsing extrem gut macht, das ist ihr Brand-Image, wie sie das aufbauen. Sie haben nicht ein martialisches, kriegsorientiertes Branding, sondern sie sagen ganz klar, Technologie zum Schutz der Freiheit.
Ja, der NATO Innovation Fund setzt ja erstmals gezielt Kapital in Europa für sicherheitsrelevante Technologie frei. Ist das der Moment, wo Europa auf Augenhöhe mit den USA kommt, oder ist der Zug schon abgefahren?
Ja, der Zug ist sicher noch nicht abgefahren, aber sicher auch nicht der Moment, wo jetzt Europa auf Augenhöhe mit anderen Nationen kommt. Das ist sicher ein Schritt in diese Richtung. Aber mit dieser Milliarde, da können jetzt mal einige Startups angeschoben werden. Aber Europa kommt mit diesem Vehikel, wie gesagt, lange nicht auf Augenhöhe mit anderen Nationen. Im Vergleich, die USA, die investieren pro Jahr gemäß dem Stockholm International Peace Research Institute, habe ich vorher kurz nachgeschaut, 1000 Milliarden US-Dollar pro Jahr in die Armee. Also da brauchst du schon ein bisschen mehr als nur so einen kleinen NATO-Fonds, da brauchst du dann wirklich große Aufträge von den Militärs aus Europa, damit wir da vielleicht in 5, 10 oder 20 Jahren auf Augenhöhe sind.
Mhm. Auch unser Fund, der Koyo Fund, investiert in Resilienz. Wo siehst du als Investor inhaltlich die spannendsten Investmentfelder im Defense- oder Resilienzbereich? Sind es eher softwaregetriebene Firmen wie Helsing oder doch physische Systeme wie Drones, Satelliten oder Cyber?
Ja, ich würde es immer so ein bisschen auseinanderbrechen. Für Early Stage VCs, da sehe ich jetzt eher Softwaretechnologien, die relativ rasch in wenigen Jahren entwickelt werden können und dann Umsatz generieren können als gute Targets, Cybersecurity-Themen, KI-Verteidigungsplanung, Netzwerk-Jammers und so weiter und so fort. Und für Later Stage VCs, wir sind ja so ein bisschen zwischendrin in der frühen Wachstumsphase, da können schon auch Hardwarefirmen, die militärische Hardware, Tech, also Drohnen, Abwehrlaser, Space-Abwehr entwickeln, spannend werden. Dort sind halt einfach die Zyklen viel länger, bis es zu Großaufträgen kommt, weil da noch die Hardware wirklich military-grade aufgebaut werden muss.
Wie gehst du als Investor mit dem moralischen Spannungsfeld um? Also kann man in Sicherheit investieren, ohne sich schuldig zu machen, oder ist das scheinheilig?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich meine, der Issue ist, wir leben in einer Welt, in der autokratische Staaten technologiegestützt Krieg führen. Und da ist einfach Untätigkeit keine Option mehr. Wir müssen handeln, ob wir das wollen oder nicht. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir viel Verantwortung aufnehmen in unserem Handeln und klaren Prinzipien folgen. Und ich meine, keine Exporte an Diktaturen zum Beispiel, Ethik by Design bei KI-Anwendungen, vielleicht nicht ein Cluli oder so. Und dann, dass wir einfach auch zivile und militärische Rechenschaftspflichten für Dual-Use-Produkte aufbauen. Ich glaube, man kann in Sicherheit investieren, ohne sich selbst schuldig zu machen, wenn man das bewusst, transparent und wertegebunden macht. Das ist nicht bequem und vielleicht auch von den reinen Geschäftszahlen nicht zwingend der beste Business Case, aber es ist klar und unabdingbar notwendig in meinen Augen.
Gut, heute haben wir wieder einen spannenden Omnium Case für euch und diesmal geht es um eine Marke, die viele von euch vielleicht schon kennen oder sogar schon probiert haben, Bakery Bakery. Das vegane Bäckerei-Startup aus Bern hat in den letzten Jahren einiges bewegt. 8 Filialen in 4 Städten, über 100 Mitarbeitende, ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und echter Genusskultur und vor allem auch eine treue Community. Aktuell läuft ihre zweite Crowdinvesting-Kampagne auf Omnium, mit der sie weiter wachsen wollen, unter anderem mit 3 neuen Standorten und Investitionen in nachhaltige Kühltechnik und Produktionsprozesse. Ihr ursprüngliches Ziel waren 500.000 Schweizer Franken, aber das wurde bereits heute deutlich übertroffen. Wir freuen uns riesig, dass heute einer der beiden Gründer bei uns im Studio ist. Kevin, schön, bist du da.
Ja, wirklich schön, Kevin, dass du da bist. Wie groß ist denn aktuell eure Crowd?
Hallo zusammen, ja, schön, darf ich hier sein. Unsere Crowd ist bevor dieser zweiten Omnium-Finanzierungsrunde bereits bei 700 AktionärInnen gewesen Und jetzt sind wir schon wieder über 300-400, also sprich, wir sind schon eine Community über 1000 AktionärInnen bei der Bakery Bakery.
Ja, das sind enorme Zahlen. Was bedeutet das für dich ganz persönlich, dass inzwischen ja eben rund 1000 Investoren an dich geglaubt haben und an die Idee geglaubt haben und gemeinsam mit euch investieren? Was macht das mit dir als Gründer?
Ich würde jetzt sagen, es macht vor allem Druck. Nein, Spaß. Es macht unter anderem Druck. Man hat eine Verantwortung, wenn man so viele Menschen einem ihr Geld anvertrauen, was extrem schön ist und uns sehr bestätigt in dem, was wir jeden Tag machen. Also es ist ein sehr schönes Gefühl, es ist sehr bestätigend und es treibt uns extrem an, weiterzumachen. Und zwar nicht nur für uns, sondern für eine ganze große Community, die etwas bewegen will.
Ja, vielleicht noch kurz Disclaimer von mir. Ich muss das dir natürlich sagen, ich bin Verwaltungsrat bei Bakery Bakery und auch einer der ersten Investoren, muss ich natürlich hier sagen, um transparent zu sein. Ich meine, viele Startups, Kevin, träumen ja davon, profitabel zu werden. Ihr habt es de facto geschafft und gleichzeitig hast du ein sehr stark wertorientiertes Unternehmen aufgebaut. Was ist das Erfolgsgeheimnis der Bakery Bakery?
Ich glaube, dass wir immer konstant lernen wollen, also dass wir eigentlich nie sagen, okay, wir haben jetzt unser Konzept gefunden und das ist jetzt so und wir vervielfachen das. Das ist auch der Grund, dass wir mit Franchising zum Beispiel sehr, sehr vorsichtig sind und keine Anfragen annehmen momentan, da wir einfach sagen, wir haben noch so viel zu lernen und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass man nicht einfach sagt, okay, jetzt sind die Zahlen gut und jetzt skalieren wir, Punkt. So. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir wöchentliche Reportings haben, dass wir sehr tief in die Zahlen einblicken und eigentlich so oft wie möglich irgendwelche Analysen machen, dass wir sehen, okay, wo funktioniert was. Und ich denke, ein werteorientiertes Unternehmen kann auch sehr profitabel sein. Also das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und ich glaube, für die Zukunft ist es auch sehr wichtig, dass man werteorientiert nicht nur auf die Fahne irgendwie schreibt, sondern das wirklich auch lebt, damit man auch im Marketing eigentlich einen großen Boom hat, der nicht einfach nur Greenwashing ist.
Ist ja spannend. Ich war auch schon in der Bakery Bakery in Zürich, da an der Hartbrücke und in der Lengasse, da bin ich auch ab und zu, also in Bern. Und die sind wirklich ein bisschen anders. Und da schafft ihr es jeweils wirklich Genuss, Nachhaltigkeit und Unternehmertum zu verbinden. Und was sind jetzt für dich persönlich die schönsten Momente, in denen du merkst, hey, wir machen hier wirklich etwas richtig?
Ich glaube, es gibt viele Momente, wo man wirklich sagen kann, das sind die schönsten. Ich glaube, ich würde die irgendwie so in drei Kategorien stufen. Das eine ist natürlich jetzt wirtschaftlich gesehen, wenn man ein Reporting auf dem Tisch hat und plötzlich, wir haben positiven EBITDA und nicht nur der EBITDA ist positiv, sondern auch der Reingewinn ist da nach allen Abschreibungen, was ein sehr schönes Gefühl ist und wirklich auch eine Bestätigung. Das andere, was sehr, sehr schön ist, ist, wenn wir zum Beispiel letzte Woche, oder es war diese Woche sogar, war ich am Schaffhauserplatz in einer Filiale von uns und eine ältere Frau hat mir gesagt, hey, ihr habt so ein tolles Team hier, ihr habt so liebe Menschen, die erfüllen mir jeden Wunsch und sind immer nett und sind immer am Lächeln. Und das ist nicht einfach. Also das ist wirklich die größte Herausforderung, wirklich das Team immer mitzunehmen und zu begleiten und positiv zu stimmen. Und wenn dann so ein Feedback kommt, ist das natürlich extrem motivierend. Und ich glaube, so die letzte positive Kategorie ist dann auch das Thema, wenn eine Person, die nicht vegan ist und eigentlich keine Beziehung zu unseren Produkten hat, ein Schokogipfeli oder ein Laugengipfeli kauft bei uns und dann einfach sagt, hey, es ist ein mega gutes Produkt, ohne vielleicht zu wissen, dass es vegan ist. Also einfach auch diese Bestätigung, wir sind eine gute Bäckerei und nicht einfach nur, wir sind eine gute vegane Bäckerei.
Wenn du jetzt in 5 Jahren auf die Bakery Bakery zurückblickst, was wäre deine Wunschvorstellung von der Firma?
Ich glaube, dass ich lachen würde über den Struggle, den wir immer wieder hatten mit Personal oder Führungsthemen oder Strukturen, Kommunikationsthemen. Ich glaube, dort ist auch der Fokus, den man bei so einem Konzept extrem ansetzen muss, dass man diese Kommunikation im ganzen Unternehmen und ja, die Strukturen laufend weiterbaut und auch der Größe anpasst. Und ich glaube, das wär sehr schön, wenn ich da dort irgendwann darüber lachen kann und nicht mehr denke, sehr viel Arbeit, das immer neu zu bauen und zu strukturieren.
Du hast es erwähnt, ihr habt schon 8 Standorte erfolgreich aufgebaut. Das ist doch beachtlich. Was sind eure nächsten Expansionsziele? Gibt es Städte oder sogar Länder, die ihr ins Auge fasst?
Genau, aktuell haben wir in diesem Jahr eröffnen wir noch 3 Filialen. 2 in Luzern und eine in Bern, in der Nähe vom Bahnhof. Und dann die nächsten Jahre versuchen wir dann konstant weiter mit 2 bis 4 Filialen pro Jahr zu wachsen. Und mittelfristig, also bis 2030, wollen wir auch den Schritt ins Ausland wagen. Ja.
Ja, und wie plant ihr jetzt das, was du vorher gesagt hast, dieses einzigartige Bakery-Bakery-Erlebnis auch in den neuen Filialen konstant zu halten, trotz dem Wachstum und ja auch Standardisierung, die sehr wahrscheinlich notwendig wird?
Das ist eine sehr gute Frage und nicht immer eine komplett einfache Frage zu beantworten. Ich glaube, es gibt so ein paar Key-Punkte, die wir verankert haben bei uns und die sehr wichtig sind auch für Standorte, für Sortiment. Wir wollen nicht, dass jeder Standort genau gleich ist. Das ist sehr wichtig, finde ich, für ein skalierendes Konzept, weil sonst langweilt es den Kunden, die Kundin irgendwann. Und trotzdem muss der Wiedererkennungswert da sein und die Leute müssen sich auf dieselbe Qualität verlassen können. Und deshalb haben wir, glaube ich, immer ein unterstützendes Sortiment für die Kundschaft. Also wir versuchen, das Sortiment nicht zu überfüllen. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Wenn man im Detailhandel schaut, ist eigentlich das Credo genau das Gegenteil. So viel Ware wie möglich, Menge verkauft Menge, wir stopfen die Läden voll, jede Ecke. Ja, es geht nur um Flächenproduktivität. Und das mag vielleicht im Kundenfranken im Moment stimmen, aber ich glaube, wenn man das Ganze auch langfristig betrachtet, dass man eine Kundenbindung herstellen will, ist das auch sehr oft so, dass die Menschen heutzutage mit den Entscheidungen wirklich überfordert sind. Also es gibt zu viele Auswahl, es gibt zu viele Entscheidungen im Alltag und wir versuchen dort mit einem reduzierten Sortiment eigentlich eine Unterstützung für die Gesellschaft auch zu bieten. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor und auch, dass wir eigentlich immer versuchen, in den größeren Läden, auch in Quartieren, zum Beispiel auch ein Kinderzimmer zu machen. Also es wird wirklich halt auch, wir sagen, wir wollen so 2 Touchpoints mit den Kunden, Kundinnen. Also ein Touchpoint ist irgendwo im Quartier, wo wir eher als Dienstleister sind. Und dort kommen die Kundinnen am Wochenende mit den Familien, die kommen brunchen. Und dort entsteht eine starke emotionale Bindung zu dem Brand. Und dann haben wir aber die Hochfrequenzlagen an den Bahnhöfen. Und dort entsteht dann, bös gesagt, Konsum. Also dort kommen sie dann wieder, aber halt auf dem Weg, wo sie kurz beim Zug noch schnell Kaffee holen. Und wir glauben ganz fest daran, dass sich diese 2 verschiedenen Touchpoints sehr, sehr gut befruchten gegenseitig. Also dass jede Familie, die irgendwo am Weekend mal in eine Bäckerei will, geht auch über jemanden von der Familie arbeiten oder die gehen in die Ferien oder was auch immer und die nutzen den Bahnhof. Und ich glaube, das ist sehr interessant und das unterscheidet uns auch wieder von vielen Brands, die eigentlich sagen, wir wollen nur Hochfrequenz oder nur Quartierlagen. Und wir probieren irgendwo eine Verbindung zu schaffen, was nicht immer ganz einfach ist, aber ich glaube, Community-bezogen sehr, sehr interessant ist. Und sieht man ja auch bei uns in den Social-Media-Kanälen. Wir haben für eine Bäckerei in der Schweiz eigentlich eine sehr, sehr hohe Engagement und sehr eine hohe Crowd. Ja.
Du hast über Frequenz und Sichtbarkeit bei Kunden gesprochen. In dem Sinn sieht man euch dann irgendwann mal auch in einem Supermarkt, also über Retail-Produkte. Ist es ein Thema, dass ihr quasi eure Bakery-Bakery-Artikel für zu Hause anbietet?
Jein, würde ich sagen. Also grundsätzlich ist für uns klar, dass wir nicht irgendwie ein Vollsortiment in einem großen Detailhändler haben wollen. Aber wir können uns vorstellen, Einzelprodukte mittelfristig in den Detailhandel anzubieten. Wir hatten auch schon Anfragen, die wurden aktuell abgelehnt, weil wir einfach gesagt haben, aktuell geht es um den Markenaufbau und dort ist das Wichtige, dass wir unsere Läden in Frequenz bringen und die Leute dorthin kommen. Aber langfristig gesehen ist es schon denkbar, dass wir dort ein paar Key-Produkte, vielleicht 2, 3, in den Detailhandel auch bringen werden.
Das heißt natürlich auch eine wesentlich größere Produktion plötzlich. Habt ihr auch mal vor, die Produktion zu zentralisieren oder eine eigene Lieferkette für Zutaten aufzubauen?
Absolut. Wir sind gerade momentan dabei, dass wir eine große Produktionsstätte planen. Also die Pläne sind schon bei den Architekten und schon sehr, sehr fortgeschritten eigentlich. Wir werden dort viele unserer Kernprozesse optimieren. Wir werden viele Produkte nochmal optimieren können. Und wir werden vor allem auch daran arbeiten, dass Backwaren generell noch bekömmlicher werden. Also wir wollen auch den Gesundheitsfaktor mit einbeziehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie super healthy Products machen wollen. Das ist nicht unser Fokus. Aber wir wollen die Bekömmlichkeit von Produkten mit Weizen, mit Gluten steigern. Und dafür haben wir jetzt auch verschiedene Prozesse ausgearbeitet und ein sehr tolles Konzept schaffen, das wir jetzt in Realität umsetzen. Und das ist auch ein Mitgrund, dass wir jetzt in einer Finanzierungsrunde sind.
Ja, Stichwort Finanzierung. Noch ein paar Investorenfragen zum Schluss. Wie viel Umsatz erwirtschaftet ihr heute und was ist das Ziel in 3 Jahren?
Also 2025 werden wir rund 10 Millionen Umsatz generieren. Wow. Das ist noch ohne die neuen Standorte. Also wenn die noch dazukommen, wird es noch ein bisschen mehr. Und ja, genau, wir wollen rund 3 Filialen pro Jahr weiter aufbauen. Und eine Filiale für uns macht grob gesehen irgendwo zwischen 1 Million und 2 Millionen Umsatz. Und das heißt, wenn wir jetzt irgendwo 3 Filialen pro Jahr machen, ist das pro Jahr rund 3 Millionen Umsatzwachstum, plus natürlich dann auch die Möglichkeit, mit der eigenen Produktion noch gewisse Produkte an andere Industriepartner oder andere Gastronomen, Gastronominnen zu verkaufen. Ja.
Und weshalb soll ich oder soll man jetzt in oder Frau in die Bakery investieren?
Ich glaube, es ist, wie du beim Beginn gesagt hast, es ist ein Investment, das wirtschaftlich funktioniert, aber auch wertehaltig ist. Also ich glaube, das ist auch, wenn man sieht, wo die Investment-Trends gerade hingehen, auch bei vielen jüngeren InvestorInnen, sieht man auch sehr oft, dass genau auch solche Cases gesucht werden. Also Cases, die, wo man irgendwo sagen kann, ich stehe dahinter, ich kann das auch meinen Kindern erzählen und die finden das auch cool und ich kann das auch meinen Bekannten erzählen und die finden das auch cool. Und trotzdem ist irgendwo eine Rendite in Aussicht. Ich darf natürlich keine Renditeversprechen machen, aber wir erwarten natürlich auch, dass das weiterhin, also jetzt ist das zweite positive Jahr und wir sind sehr überzeugt, dass wir, also eigentlich sind wir schon im dritten positiven Jahr, wenn man jetzt Year to Date anschaut. Und wir denken natürlich auch, dass das so weitergeht, wenn wir unsere Zahlen anschauen. Ja.
Und es wird dann jeder ein Mitglied der Gipfeligang.
Absolut. Und ich glaube, es ist, Wir haben auch immer gesagt, dass wir wollen nicht irgendwie mit Benefits zu viel arbeiten, aber so für so eine Omnium-Kampagne, weil es ist nicht ein Crowdfunding. Du bekommst eine Aktie für dein Geld und du hast eine komplett normale Aktie. Also du kannst abstimmen an der GV, bist eingeladen. Wir daten die InvestorInnen rund 4-mal pro Jahr ab. Und ich glaube, die Mischung ist auch sehr interessant mit sehr vielen kleineren Investoren, aber dann auch einzelnen größeren Investoren und dann auch noch irgendwo weitere Finanzierungen über Bank und andere Möglichkeiten. Also ich glaube, es ist eigentlich eine sehr sinnbringende Finanzierungsart, nicht nur über einen Kanal und nicht nur die Abhängigkeit in eine Richtung zu erschaffen.
Kevin Schmidt, vielen Dank für den Besuch bei Burnrate und die beeindruckende Story. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen Kampagnen.
Super, danke schön. Danke fürs Zuhören.
Gut, kommen wir zur Transaktion der Woche. Heute haben wir die Series A2 des Zürcher Startups Odne auf dem Programm. Odne ist ein Dental Startup, das sich der Optimierung von Wurzelkanalbehandlungen hingibt. Das klingt erstmal schmerzhaft. Aber Odne zeigt, wie man selbst aus einem, ich würde mal sagen, eher verstaubten Segment ein Deep Tech Startup hochfahren kann. Wir haben über den ersten Teil der Series A in unserer Episode 14 von Burnrate im März vom letzten Jahr diskutiert. Guy, bring uns kurz auf den neuesten Stand. Was macht Odne genau?
Ja, also Odne, die machen, wie du sagst, Wurzelbehandlungen, sogenannte Root Preservation Therapy, lese ich hier ab. Das nennt man kurz RPT. Darauf sind sie spezialisiert und dahinter steckt eine Plattform aus 3 Produkten, die sie entwickelt haben. Einerseits ist es Odne Clean. Das ist ein hydrodynamisches Reinigungsgerät. Also da wird das tote Material aus den Zahnwurzeln entnommen und werden die gereinigt. Dann kommt Onefill, das ist ein leicht härtendes Füllmaterial, um das Loch zu füllen. Und dann am Schluss Onecure, das ist der dritte Teil. Und das ist in dem Sinne ein Mikrolaser, mit dem sie dieses Füllmaterial aushärten. Diese drei Bausteine greifen ineinander und machen aus der klassischen Wurzelbehandlung, die ja effektiv mehr als Handwerk war und teilweise auch Guesswork von den Zahnärzten, daraus machen sie ein präzises, digitales und deutlich erfolgreicheres Verfahren.
Und das ist auch bitte nötig, kann man sagen, nämlich die Erfolgsquoten von Standard-Wurzelbehandlungen sollen heute je nach Zahnarzt nur zwischen 50% und 80% liegen. Und bei über 60 Millionen Behandlungen pro Jahr weltweit ist das ein schmerzhafter wirtschaftlicher Faktor.
Absolut. Und das scheint auf jeden Fall ein ausreichend großer Markt zu sein. Denn solche Behandlungen, die sind ja immer enorm teuer und mit mehreren Terminen beim Zahnarzt verbunden. Otne will als erstes in Amerika Fuß fassen. Dort werden jährlich 16 Millionen Wurzelbehandlungen durchgeführt und es gibt über 150.000 Zahnärzte. Ihr Business Case ist, sie verkaufen zuerst das Otne Starter Kit, kostet ungefähr $20,000 und dann pro Behandlung natürlich Disposables in der Region von wohl rund $100.
Typisches Razor-Razorblade-Geschäftsmodell mit einem starken Lock-in-Effekt. Einmal verkaufen und dann langfristige Einnahmen über Verbrauchsmaterialien. Im 2024 hat Otne ein Priority Access Program mit Spezialisten in den USA gestartet und konnte dadurch starkes klinisches Feedback gewinnen. Dies war möglich, da ihre wichtigsten Produkte von der FDA zugelassen sind, habe ich nachgelesen. OneClean 2024, OneFill und OneCure 2023.
Ja, was ich besonders spannend finde, ist, dass sie mit ihrer Behandlung echte klinische Vorteile nachweisen können. Und die Komplexität der Wurzelkanalreinigung, die wird effektiv vereinfacht. Die Füllung mit dem lichtbasierten Polymer macht das Verfahren sicherer und auch schneller. Und das Ganze sei extrem userfreundlich, sagen die Zahnärzte, die das bereits getestet haben. Und deshalb geht Otne nicht nur auf die sogenannten Endodontisten, ich lese das hier ab, also die Spezialisten für Wurzelkanalbehandlungen los, sondern eben auch auf General Practitioners, also quasi die Hauszahnärzte, von denen es ganz viele gibt.
Bevor wir zu den Financials gehen, lass uns noch kurz über die IP sprechen. Das Thema ist ja bei MedTech essentiell. Otne hat ein starkes Patentportfolio, kann man sagen, inklusive Patenten auf den Fluidik Mechanismus von OneClean und die Zusammensetzung von OneFill. Also sollten sie neben dem Lock-in-Effekt bei Kunden dank ihrer IP nicht leicht kopierbar sein von Konkurrenten. Siehst du das gleich?
Ja, das sehe ich genauso. Und jetzt kommen wir doch noch zur Finanzierungshistory. Wie immer haben wir eine Cap-Table modelliert. Im 2018 wurde die Firma gegründet. Im 2022 hat sie die erste Runde geraced. Damals wurden 3,5 Millionen in einer Seed-Runde aufgenommen mit Revere Partners im Lead. Das finde ich ein Top-Match. Also Revere Partners, die sind auf den Dental-Bereich spezialisiert. Die Bewertung dieser Seed-Runde war damals bei ungefähr 5 Millionen Pre-Money angesetzt.
Danach kam der erste Teil der Series A anfangs 2024, wie in unserer Burn Rate Episode 14 beleuchtet. Damals investierten NV Capital, ein Family VC, Dental Innovation, die ZKB und weitere Business Angels und Family Offices 5 Millionen Schweizer Franken in mehreren Closings bei einer Bewertung von bis zu 30 Millionen Pre-Money.
Ja, man kann sagen, das haben wir damals auch ein bisschen gefeiert, ein super Step-Up gegenüber der Vorrunde. Nun aber mit der Series A2, in der Zeiss Ventures den Lead übernommen hat, kommt schon etwas, zumindest bewertungstechnisch, die Kehrtwende. Diese Runde wurde in zwei Schritten aufgenommen. Bereits Ende 2024 war ein erstes Closing. Damals wurden rund 1,5 Millionen in die Firma investiert und die Bewertung, die wurde fast gedrittelt auf circa 10 Millionen Pre-Money. Und im zweiten Closing dieser Series A2 wurde jetzt mal nochmal zur selben Bewertung im Q2 25 rund 2,5 Millionen in Equity investiert. Damit ist die Post-Money-Bewertung nun bei ungefähr 15 Millionen. Eine Downround, aber dafür haben sie einen sehr starken neuen Investor mit Size Ventures an Bord, der möglicherweise sogar zu einem Exit-Partner sich entwickeln könnte.
Ja, bitte für die ersten Investoren, aber vielleicht hatten die ja eine Anti-Dilution-Klausel. Das wissen wir natürlich nicht. Aber in der Regel stellen die neuen Investoren, die in Distress Cases investieren, die Bedingungen, dass eben alte Investoren dann auf die Anti-Dilution verzichten. Gleichzeitig fordern sie, dass das Team nochmals kräftig via ESOP incentiviert wird. Das sind aber hier nur Mutmaßungen. Wir haben keine tiefen Insights in den Deal. Wie schätzt du die Skalierungsfähigkeit von Onne ein? Was sind die Risiken in deinen Augen?
Ja, ich meine, wenn das Produkt mal entwickelt ist, ist es natürlich beliebig skalierbar an und für sich. Das ist ja sicher mal sehr positiv. Aber es ist halt in einem regulierten Bereich und den Verkauf an Zahnärzte, das stelle ich mir auch nicht ganz so einfach vor. Und dementsprechend sehe ich ja hier drei Hauptrisiken. Ich meine, einerseits die Regulatorik. Ich meine, im Moment können sie in den USA verkaufen. In der EU und Europa fehlt ihnen noch die CE-Zulassung. Dann natürlich eben der Vertrieb und das Training. Ich muss all die Zahnarztpraxen auffinden und denen doch ein teures Gerät verkaufen. Zudem müssen sie umdenken und ihr Team umschulen, dass sie das eben nutzen kann. So user-friendly wie es ist, kommt eigentlich nicht drauf an. Das ist ein Aufwand. Und dann natürlich das Operational Scaling. Ich meine, die Produktion, die muss nachkommen, Logistik, der Kundensupport. Die Disposables müssen immer ausreichend vor Ort sein und ja, da hast du viele Themen, die du auf dem Radar halten musst und eigentlich Operational Excellence leben, damit es funktioniert.
Sehr gut, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen wie immer ein schönes Weekend. Take care und tschüss.